Mein Thema, korrigierende Liebe. Ich möchte einen Vers aus der Bibel da drüber stellen und möchte euch bitten, ab und zu das aus dem Hinterkopf hervorzunehmen und euch so vorzuhalten innerlich während dem Vortrag und vielleicht am Schluss noch einmal. Und das ist der Vers aus dem Psalm 119, der Vers 67. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Das als biblische Überschrift zum Thema korrigierende Liebe oder das unverzichtbare Mittel der Kirchenzucht. Ich habe 6 Punkte, auf die ich kurz eingehen möchte. Unsere Abneigung gegen Kirchenzucht, die Notwendigkeit und der Nutzen von Kirchenzucht, Gottes Absicht damit, Gottes Mittel, Gottes Weg der Kirchenzucht und dann ein paar Schlussfolgerungen am Ende. Unsere Abneigung gegen Kirchenzucht. Ich habe ja einen euphemistischen Titel für das Thema gewählt, korrigierende Liebe. Das soll ein wenig einladender klingen als das schlimme und böse Wort Kirchenzucht. Wenn der Begriff Kirchenzucht genannt wird, dann denken wahrscheinlich viele an ein Relikt aus vergangenen Jahrhunderten. Und das hat auf der einen Seite vielleicht etwas mit dem Begriff zu tun, auf der anderen Seite sicher damit, dass man das Ding kaum mehr richtig praktiziert. Und dann ist es wirklich ein Relikt aus vergangenen Jahrhunderten. In vielen von uns regt sich eine Abneigung gegen dieses Ding Kirchenzucht. Man könnte das auch etwas anders nennen. Ich habe ja eben diesen Titel gewählt, die korrigierende Liebe, aber das muss man ja dann eben definieren, was damit gemeint ist. Man könnte auch Kirchen- oder Gemeindedisziplin sagen, wie man das im Englischen auch tut, wo man Church Discipline sagt. Das erinnert auch dann ein wenig etwas an Discipleship, also an Jüngerschaft. Das ist einfach ein bisschen freundlicher dann auch vom Wort her. Aber ich denke, die Abneigung, die hängt nicht nur am Begriff. Man kann das freundlicher nennen, aber die Sache ist doch immer noch eine böse Sache. Da haben wir eine Abneigung dagegen. Und ich möchte versuchen, ein paar Gründe aufzuzählen, warum haben wir eigentlich eine Abneigung gegen dieses Ding. Das sind erst einmal falsche Vorstellungen daran schuld, die wir haben. Wir haben vielleicht oft die Vorstellung von Kirchenzucht, dass das mit einem Rausschmiss zu tun hat, oder? Da werden also Leute rausgeschmissen, die irgendwie da nicht reinpassen. Die müssen raus. Also man verengt dieses Ding Kirchenzucht darauf, dass man sagt, ja, das ist, wenn man die Leute rausschmeißt. Etwas anderes. Es hat vielleicht wirklich damit zu tun, dass das falsch praktiziert wurde in der Vergangenheit. Dass man da oft vieles falsch gemacht hat. Man hat Leute weggewiesen, weil sie andere Ansichten hatten. Andere Ansichten als die meisten oder andere Ansichten als der Guru, der bestimmt, was richtig ist. Oder man hat das zu strikt einfach gehandhabt. Man hat vielleicht diese ersten Schritte weggelassen, die in der Bibel uns auch gezeigt werden, wie man das handhaben soll. Darauf kommen wir dann noch. Und man hat einfach eben wirklich nur die Leute hinausgeschmissen, weil sie nicht passten. Und man hat das lieblos getan. Man hat nicht gezeigt, wie man es meint mit demjenigen, mit dem man korrigierend umgehen muss, nach dem Wort Gottes. Aber diese beiden Dinge sind nicht die einzigen. Es gibt vielleicht wirklich noch mehr. Ich habe noch einen Grund. Vielleicht gibt es mehr, aber ich denke, dieser eine Grund ist auch noch wichtig zu nennen. Wir wollen uns eigentlich nicht korrigieren lassen. Wir wollen das eigentlich nicht. Wir haben das nicht gern, dass man uns dreinredet, dass man uns kontrolliert, wie Brad auch angetönt hat, oder? Wenn man da Kontrolle ausübt, wenn man jemanden überwacht und schaut, wie tut er und wie macht er das, ist das richtig? Das haben wir nicht gern, das ist eigentlich immer unbequem, wenn man korrigiert wird, wenn man angesprochen wird auf Dinge, die im eigenen Leben vielleicht nicht richtig sind, in den Augen der anderen, in den Augen der Hirten, vielleicht auch aus Sicht der Bibel. Jemand kommt zu mir und sagt, ich möchte mal mit dir reden. Und da zieht sich in mir etwas zusammen. Denkt, jetzt will der mir etwas sagen, was ich falsch mache, aber ich mache ja nichts falsch. Also da ist das Unbequeme, das Unangenehme und das geht gegen meinen Stolz auch. Dass jemand mir etwas sagt, was ich nicht richtig mache und ich Konsequenzen spüren muss von meinem verkehrten Verhalten. Das alles, das wollen wir nicht. Und deswegen haben wir so ein stiefmütterliches Verhältnis auch zu diesem Begriff Kirchenzucht. Das sind einige Punkte. Sicher gibt es mehr. Ich möchte aber trotzdem weitergehen, weil wir müssen dann noch auf wichtigere Dinge kommen. Mein zweiter Punkt ist die Notwendigkeit und der Nutzen der Kirchenzucht. Ich möchte etwas sagen. Ich möchte nicht jetzt eine Art Plädoyer für die Kirchenzucht halten. So in dem Sinn, dass ich euch sagen möchte, man muss das auch noch haben als Gemeinde. Das ist gut und wichtig, dass das nicht fehlt. Also es ist etwas Zusätzliches, das aber auch wichtig wäre. Das bräuchten wir auch. Es ist besser, wenn wir das auch haben. Besser, als wenn wir es nicht haben. Das möchte ich nicht. Ich möchte, das wäre mir zu wenig, ich möchte mehr. Ich möchte sagen, es ist eine absolute Notwendigkeit. Die Kirchenzucht, wenn sie da ist, sie definiert die Kirche als eine wahre Kirche. Die Reformatoren haben gemerkt, es gibt so Kriterien, die eine wahre Kirche definieren. Die Reformatoren mussten ja alles wieder neu definieren. Die ganze Lehre mussten sie neu definieren anhand der Bibel. Was ist jetzt eigentlich richtig? Wir haben jetzt herausgefunden, da ist so vieles falsch gelaufen in den vergangenen Jahrhunderten. Was ist richtig? Und sie gingen wieder zur Bibel zurück und haben die Fragen gestellt. Wie wird ein Mensch vor Gott gerechtfertigt? Was lehrt die Bibel wirklich? Und so haben sie auch gefragt, was ist eigentlich eine wahre Kirche? Und so haben die, mindestens der reformierte Zweig der Reformation, also der kalvinistische Zweig der Reformation, hat gesagt, es gibt drei Kennzeichen der wahren Kirche. Und das ist erstens die wahre Verkündigung des Wortes Gottes, wo die da ist, ist wahre Kirche, aber nicht nur das, sondern auch die Durchführung der Sakramente, also Taufe und Abendmahl, das muss da sein, dass man sagen kann, da ist eine wahre Kirche. Und das dritte ist die Ausübung der Kirchenzucht. Wo die nicht da ist, ist keine wahre Kirche da. Also es ist nicht eine Option, wo es besser ist, wenn man das auch hat, sondern es definiert eine Gemeinde als wirkliche Gemeinde, wenn dieses Ding da ein Thema ist. Kirchenzucht ist unverzichtbar, weil Gott durch sie seine Kirche leitet, bewahrt und rein erhält. Darum ist sie unverzichtbar. Und um das zu verstehen und und es auch zu bejahen, müssen wir ein umfassenderes Verständnis von Kirchenzucht haben, als landläufig üblich ist. Also wir dürfen nicht nur ans Rausschmeißen denken, oder? Sondern wir müssen ein umfassendes Verständnis haben, was lehrt die Bibel im Ganzen über dieses Thema Kirchenzucht. Wahrscheinlich ist das Wort auch deshalb unangenehm, weil das eine Wort Zucht drin vorkommt, oder? Zucht und Ordnung. Aber Zucht ist eigentlich nicht so ein böses Wort, wie das oft verstanden wird da drin, in diesem Wort Kirchenzucht. Zucht kommt nämlich von Aufziehen oder auch Erziehen. Und dieses Aufziehen, wo Zucht davon herkommt, beinhaltet diverse Aktivitäten, die für das Wachstum förderlich sind. Das ist also ein sehr positiver Begriff eigentlich. Nicht vor allem ein beschränkender Begriff, sondern ein positiver und förderlicher Inhalt ist in dem Wort Zucht oder Aufzucht drin. Die Bibel verwendet dieses Ding Zucht, zum Beispiel, wenn sie von der Pflege einer Pflanze spricht. Eine Pflanze, die Frucht bringen soll, die wird aufgezogen oder gezüchtet. Oder die Bibel spricht auch eben von der Erziehung, wenn sie das Wort Zucht benutzt, oder wenn wir in deutschen Übersetzungen eben Zucht haben. Da ist auch von Erziehung die Rede. Bei der Pflanze, da ist so viel mit drin. Da ist das Begießen mit drin, damit die Pflanze wachsen kann. Oder das Häckeln rundherum ist mit drin. Oder das Beschneiden der Zweige, die nicht gut sind, die nicht weiter wachsen sollen, damit die anderen Zweige gefördert werden, die guten Zweige. Also dass da ein Bewahren und Erhalten und Fördern dieser Pflanze mit inbegriffen. Auch bei der Erziehung, da ist nach der Zeugung kommt die Ernährung, da ist Liebe mit drin, da ist Ermutigung, aber auch Einschränkung mit drin. Und da sind dann schlussendlich aber auch Schläge mit inbegriffen, wo die Bibel sehr oft von Schlägen spricht, die auch Gott seinen Geliebten verpasst. Würde man ein Kind oder eine Pflanze sich selbst überlassen, das wäre nicht förderlich für das Wachstum dieser Pflanze oder dieses Kindes. Wenn man das einfach so wachsen lässt, oder? Dann lässt man es wuchern und dann kommt einfach, was kommt. Bei einer Pflanze, da kommen falsche Triebe, die ins Leere gehen. Und es gibt dann zu wenig Frucht als Folge daraus. Bei Kindern, wenn man das einfach so wachsen lässt, wie es von Natur aus wachsen würde, dann würden böse Triebe stark werden. Und das Kind würde nicht lebensfähig und vor allem auch nicht liebesfähig. Wir müssen in der Heiligkeit wachsen. Gott sagt, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das ist das Programm Gottes. Dafür hat er uns gerettet, damit wir wieder eingesetzt werden können als sein Ebenbild, das seine Heiligkeit widerspiegelt. Das ist das Programm Gottes mit unserer Rettung. Er hat uns nicht nur einfach vor der Hölle gerettet, sondern er hat uns gerettet damit wir wieder da sind, wozu er uns gedacht hat von Anfang an. Wir sollen in der Heiligkeit wachsen als seine Ebenbilder. Und dazu brauchen wir Hilfe. Niemand von uns kann das von sich aus. Wir alle brauchen Hilfe. Die Sünde, die in uns noch verblieben ist, die da noch innewohnt, die spielt uns immer wieder einen Streich. Die betrügt uns, die spiegelt uns etwas vor. Die führt uns an der Nase herum. Unser eigenes böses Herz betrügt uns, sagt Jeremia zum Beispiel in Jeremia 17, das menschliche Herz ist trügerisch. ein verzagtes und ein störrisches Ding. Und wer kennt sich mit ihm aus? Kein Mensch, nur Gott allein. Und wir brauchen Hilfe, um vor dem bewahrt zu sein, was wir uns selber für Schaden antun würden. Gott ist es, der der Gemeinde korrigierende Funktionen gegeben hat. Das hat Gott gemacht. Er hat das gegeben. Damit die Gläubigen nicht sich selbst überlassen sind, hat Gott korrigierende Funktionen, korrigierende Gaben und Aufgaben und Dienste der Gemeinde gegeben. Und wir werden nur mit sehr großem Schaden diese Dienste und Aufgaben und Gaben abweisen oder ignorieren. Was ist Gottes Absicht mit der Kirchenzucht? Was ist seine Absicht dahinter, dass er das gegeben hat, der Gemeinde? Und das ist etwas, was vielleicht zuerst in unseren modernen Ohren etwas schwierig, vielleicht widersprüchlich klingt. Die Grundlage für die Kirchenzucht ist Gottes gnädige Liebe. Ja, Gottes gnädige, bewahrende, rettende Liebe steht hinter dem Mittel der Kirchenzucht. In Hebräer 12, Verse 6 bis 8, da lesen wir: Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt, aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung oder zur Erziehung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Das ist ein Zeichen, dass Gottes gnädige Liebe da ist, wenn wir gezüchtigt werden, wenn wir korrigiert werden, auch durch das Mittel der Kirchenzucht. Das Ziel ist unsere Heiligkeit. Wir sind von der Sünde gerettet, damit wir wieder als Ebenbild eingesetzt werden, als Gottes Ebenbild und Gottes Heiligkeit reflektieren. Gott möchte unsere Heiligkeit und er möchte unsere Reinheit. Gottes Volk ist ein gereinigtes Volk. Das ist ein Charakteristikum von Gottes Volk. Er, Christus, hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskauft von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Volk des Eigentums reinigt. Das ist das Charakteristikum von Gottes Volk, dass es ein gereinigtes Volk ist. Und deshalb sagt Jesus, er sagt ja über uns, dass wir die Reben sind an dem Weinstock, der er ist. Und jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt der Vater weg. Er beschneidet und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Wieder die Reinigung. Gott möchte ein reines Volk haben, ein sauberes Volk, wo jeder Schmutz mit der Zeit ausgemerzt ist. Das ist auch eine Absicht Gottes mit der Kirchenzucht, die Heiligkeit und die Reinheit. Er möchte uns bewahren vor der zersetzenden Wirkung der Sünde. Die Sünde verunehrt Gott. Die Sünde in unserem Leben, die Sünde in der Gemeinde, die da geduldet wird, die verunehrt Gott. Und die Sünde trennt ja auch von Gott. Und sie verhindert Segen und sie verhindert Glückseligkeit. Wir können nicht wirklich glücklich sein, wenn Sünde da ist, die steht zwischen uns und Gott. Und Kirchenzucht ist ein Mittel, diese Sünde wegzutun, wegzureinigen. Titus 2, in den Versen 11 bis 14, da schreibt der Apostel: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also das soll geschehen in der Gemeinde, oder dazu hat uns Gott berufen und dazu arbeitet er an uns, dass diese weltlichen Begierden weggetan werden, dass wir immer mehr diese verleugnen und gottesfürchtig leben. Und dann, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns hingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und uns und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Das ist Gottes Absicht hinter dem Mittel Kirchenzucht, das er der Gemeinde geschenkt hat. Epheser 4, Vers 13 und 14 fasst eigentlich sehr gut zusammen, was Gottes Absicht für uns als Gemeinden und als Einzelne auch ist. Wir sollen, sagt Paulus hier, alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das heißt, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Dass Christus voll in uns ausgestaltet wird, dass wir immer mehr ähnlich werden wie Christus. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Das ist das Ziel. Wir sollen reif werden, geistlich reif, frei von all diesen Irrtümern und Sünden. Das will Gott erreichen. Und was ist sein Mittel dazu? Was wir gelesen haben in Epheser 4, Vers 13 und 14, das steht natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern gerade davor wird uns etwas darüber gesagt, wie Gott dieses Ziel erreicht. Er hat Gaben gegeben der Gemeinde, nämlich die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und wozu? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und so weiter, wie wir das vorher gehört haben. Also zu diesem Ziel hat Gott dieses Mittel gegeben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, die hier genannt werden. Das sagt Paulus auch im selben Brief. Was das heißt, das ist eigentlich ihre Schriften, oder, die uns hinterlassen sind. Die Apostel und die Propheten, man kann das auch in der anderen Reihenfolge nehmen, die haben uns ihre Schriften hinterlassen und durch diese baut Gott seine Gemeinde auf, durch die Lehre der Bibel. Und dazu sagt der Apostel Paulus auch, wenn er an Timotheus schreibt, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift der Apostel und Propheten ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Also die Stichworte, die darin vorkommen, diese Grundlage der Apostel und Propheten, das Wort Gottes, das gibt Kraft, es gibt Weisheit, Rettung, Lehre, Überführung, das heißt Überführung von Sünde, Zurechtweisung, Unterweisung, Ausrüstung zum Guten, das Gute zu tun, gut zu leben. Dann hat der Herr der Gemeinde nach den Aposteln und Propheten auch Evangelisten gegeben und er hat ihnen auch Hirten und Lehrer gegeben. Die Hirten und Lehrer, das sind die Ältesten der Gemeinde, die die Gemeinde leiten. Sie praktizieren Leitung und Verkündigung nach dem Wort Gottes. Das ist ihre Aufgabe. Und darum ist auch das Hauptkriterium, wenn ihr einmal nachlest in den Pastoralbriefen, Timotheus und Titus, da werden ziemlich viele Kriterien aufgezählt für Älteste. Wenn man sie auswählt, dann soll man darauf achten, dass sie diese Dinge haben. Und all diese Kriterien, die werden an anderen Stellen in der Bibel auch von allen Gläubigen gefordert. Die Ältesten sollen einfach Vorbilder darin sein. Aber ein Kriterium nicht. Und das ist die Lehrfähigkeit. Titus 1, Vers 9 zum Beispiel sagt das so: Der soll an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhalten, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, da können wir auch ermutigen zusätzlich übersetzen, das ist auch enthalten, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist eine disziplinierende und korrigierende Aufgabe auch, die der Gemeindeleiter, der Älteste hat. Und seht ihr, wenn das fehlt, was dann fehlt? Nach dem, was wir jetzt alles gehört haben, wir gehen dann noch weiter. Das muss da sein, damit man jemanden als Leiter in der Gemeinde einsetzen kann. Und das heißt, die Gemeinde braucht genau solche Leiter. Jeder Christ muss in einer Gemeinde sein, wo solche Leiter da sind. Er muss dem ausgesetzt sein. Weil Gott diese Dienste der Gemeinde gegeben hat, ist auch die verbindliche Zugehörigkeit zu einer örtlichen Gemeinde unverzichtbar. Wo nicht ordentlich eingesetzte Hirten und Lehrer sind, die eben, wie Brad das auch schon sehr gut gezeigt hat, die eben auch in ihrem Leben eine lange Zeit hingegeben haben, dafür, um sich ausbilden zu lassen, die auf so vieles verzichtet haben, um sich ausbilden zu lassen, um der Gemeinde zu dienen. Wo nicht solche ordentlich eingesetzte Hirten und Lehrer sind, die durch das Wort und unter dem Wort Gottes leiten und lehren. Da können die wichtigsten Aspekte des Wachstums und der Heiligung nicht stattfinden. Und der Gläubige verkümmert. Sie haben über Gottes Absicht mit der Gemeindezucht und mit Kirchenzucht gesprochen. Wir haben Gottes Mittel angeschaut. Das sind vor allem die leitenden Diener, die das mindestens überwachen. Jetzt gehen wir weiter zu Gottes Weg. Was ist der Weg? Wie soll das dann wirklich getan werden, praktisch? Obwohl die Hirten und Lehrer Gottes Werkzeuge sind, Kirchenzucht zu verantworten, zu überblicken und auch durchzuführen, fängt sie nicht bei ihnen an, unbedingt. Die Kirchenzucht muss nicht bei diesen Hirten und Lehrern beginnen. Sie müssen nicht die Ersten sein, die Kriterien der Kirchenzucht anwenden. Ein Grund für viele Missverständnisse über das Thema Kirchenzucht ist, dass nicht der ganze Weg der Kirchenzucht von Anfang an gegangen wird, den der Herr vorgegeben hat. Wenn man eben dann zum Beispiel nur an Rausschmiss denkt, oder an den letzten Schritt, dann hat man etwas falsch verstanden zu diesem Thema. In vielen Fällen, wo Kirchenzucht richtig praktiziert wird, angefangen wird, da müssen die Hirten gar nicht einschreiten, wenn der Weg korrekt gegangen würde. Kirchenzucht ist eine Sache der ganzen Gemeinde. Das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Wir lesen jetzt einen größeren Abschnitt, wo der Herr Jesus uns zeigt, wie dieses Ding praktiziert werden soll. Es ist etwas klein vielleicht für die einen. Das steht in Matthäus 18 und das sind die Verse 12 bis 20, wenn ihr das in eurer Bibel nachlesen wollt. Da spricht Jesus, ich habe extra diesen Kontext auch noch dazu genommen, nicht nur die einzelnen Schritte, sondern man soll sehen, aus was für einem Motiv heraus wird das denn getan. Was meint ihr, sagt der Herr, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Das ist das Motiv für Kirchenzucht, die Absicht dahinter. Wenn aber dein Bruder sündigt, jetzt kommt, wie man es tun soll. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Das ist diese Autorität, die der Herr der Gemeinde und ihren Leitern gegeben hat. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu bitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist, gegeben werden. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Diese Gebetsverheißung, das ist etwas, was man oft übersieht, wenn man diesen Vers aus dem Zusammenhang herausreißt und ihn als Gebetsverheißung zitiert. Diese Gebetsverheißung ist im Zusammenhang der Kirchenzucht genannt von unserem Herrn. Das ist ganz wichtig. Das sehen wir noch, warum. Also, wie geht das? Die Motivation ist nicht hinauswerfen, sondern zurückholen. Darum geht's. Das Schaf, das verirrt ist, zurückholen. Deshalb machen wir Kirchenzucht. Weil wir wollen alle Schafe da haben bei uns. Wir wollen nicht die Unbequemen rausschmeißen. Wir wollen alle da haben. Die braucht es, auch wenn sie unbequem sind und wenn die anderen auch alle unbequem sind. Sie müssen da sein, wo der Herr ist, in der Mitte der versammelten Gemeinde. Dann, wenn jemand sündigt, was heißt, jemand sündigt? Wenn er Nylonstrümpfe trägt. Wenn er gegen das Wort Gottes, wenn er gegen das Gesetz Gottes verstößt, und das Gesetz ist in der Bibel verankert. Wenn jemand sündigt, dann soll er unter vier Augen von mir darauf angesprochen werden. Wenn ich sehe, jemand sündigt, dann gehe ich allein zu ihm hin. Das braucht niemand wissen. Das kann ganz geheim bleiben. Vielleicht habe nur ich das gesehen. Ich frage nicht zuerst die anderen, habt ihr auch gesehen? Der macht das so, das ist doch nicht richtig. Und erst dann geht man dann mal vielleicht zu, nein, wenn ich das sehe, unter vier Augen. Und wenn ich erfolgreich bin und er sagt, ja, es tut mir leid, ja, du hast recht. Und er kehrt um und er tut Buße und ich kann mit ihm beten, dann ist das vorbei, dann ist das in Ordnung. Dann erfährt nie jemand sonst irgendetwas davon. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Halleluja! Das ist Kirchenzucht im ganz kleinen Rahmen. Die Motivation der Kirchenzucht ist, den anderen zurückholen, das verirrte Schaf zurückholen. Es kann aber sein, dass er nicht hört. Ich glaube, wenn man das so treu tut, dann wird eine Mehrheit hören. Davon bin ich überzeugt. Wenn er aber nicht hört, dann muss ich einen Schritt weitergehen. Dann muss ich einen oder zwei dazu nehmen, weil das ist ein biblisches Prinzip, dass jemand erst verurteilt werden kann, nachdem es mehrere Zeugen gab für seine Tat. Also ich muss die Zeugen mitnehmen. Das ist vielleicht im Blick auf später, muss aber nicht sein. Das ist immer noch diskret. Wir gehen zu zweit oder zu dritt und sagen, hör mal, du hast diese Beziehung, die nicht gut ist. Du solltest das abbrechen. Ich habe dir das doch schon gesagt. Schau, diese zwei Brüder, die sehen das auch so. Sie können dir das auch noch einmal von der Bibel her bestätigen. Das ist falsch, was du tust. Bitte kehr um. Hör auf uns. Und dann ringt man um diesen Menschen. Und während dieser Zeit betet man auch miteinander. Darum sagt der Herr diese Gebetsverheißung in diesem Zusammenhang. Man betet für denjenigen, bevor man hingeht, und man betet, nachdem man hingegangen ist. Vielleicht kehrt er jetzt um. Man hat immer noch diese Absicht, ihn zurückzuholen. Darum geht's. Aber wenn er nicht hört, dann müssen wir weitergehen und mit vereinten Kräften weiter versuchen, ihn zurückzuholen. Wir involvieren die Gemeinde. Aber das ist nicht jetzt eine Bekanntgabe des Ausschlusses oder eine Verurteilung vor versammelter Gemeinde. Wir müssen die Gemeinde informieren, damit sie hilft. Erst einmal. Versucht jetzt auch alles, jeder von euch. Betet für denjenigen. Versucht auch ihr noch, ihn zurückzuholen. Vielleicht, man könnte hier auch sagen, man geht zur Gemeinde, wenn das jetzt zwei oder drei Leute aus der Gemeinde sind, die nicht Leiter in der Gemeinde sind, sondern einfach Brüder oder Schwestern, die versucht haben, denjenigen zurückzuholen, dann gehen sie jetzt natürlich nicht einfach vor die versammelte Gemeinde an einem Sonntag mal so überraschend schnell, sondern sie gehen zur Leitung der Gemeinde. Oder? Das ist, so involviert man die Gemeinde. Man geht zur Gemeindeleitung und die gehen dann da weiter. Oder wenn es schon die Leiter sind, die da versuchen zu korrigieren, dann ist es klar, dann gehen sie vor die Gemeinde und bitten die Gemeinde um Hilfe. Und wenn er dann noch nicht hört, dann erklärt man das eigentlich, was sowieso seinem Handeln entsprechend wahrscheinlich der Fall ist. Er ist wahrscheinlich nicht ein wahrer Gläubiger, denn ein wahrer Gläubiger würde Buße tun. Wenn so um ihn gerungen wird. Und deshalb erklärt man ihn als einen Heiden und Zöllner. Das ist einfach einer, der nicht zur Gemeinde gehört. Man betrachtet ihn als jemanden, der nicht zur Gemeinde gehört. Das heißt dann, man evangelisiert ihn. Der hat nicht Zutrittsverbot zu diesem Gebäude, sondern er wird von den Sachen ausgeschlossen, die für Gemeindeglieder, für Gläubige da sind. Das ist zum Beispiel das Abendmahl oder das sind Dienste. Da wird er enthoben und man ringt dann um ihn oder um sie und betet und versucht weiter, immer wieder mal auf ihn einzudringen. Dass er vielleicht doch umkehrt. wieder der Herr sagt am Ende, die Gebetsverheißung. Wenn ihr betet für jemanden, dann werdet ihr erhört, wenn ihr übereinkommt, so zu beten für den jemanden. Das ist eine Verheißung darauf. Alles, dieser ganze Prozess, der da angefangen wird und vielleicht bis zum Ende gehen muss, der muss auf der Grundlage der Schrift geschehen. Paulus schreibt an die Thessalonicher im 2. Thessalonicher 3, Vers 14 und 15, wenn jemand unserem Wort durch den Brief, das ist das Wort Gottes, wenn jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet oder kennzeichnet, hab keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde. Und seht ihn nicht als einen Feind an, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Also auf der Grundlage der Schrift. Es muss wirklich Sünde sein, nicht irgendeine Sache, die den meisten nicht gefällt, wie er das macht, sondern man muss auf Grundlage der Schrift zeigen und sehen können, das ist wirklich Sünde. Und deshalb müssen wir das ansprechen und ihn zur Umkehr aufrufen. Und dann muss das geschehen in einer brüderlichen Haltung, nicht ihn als einen Feind attackieren, sondern versuchen, diesen Bruder zurückzuholen, zurechtzuweisen. In diesem Vers wird auch deutlich, dass der Prozess der Kirchenzucht ein Mittel der Liebe ist. Es geht darum, verirrte Schafe zurückzuholen. Es geht darum, zu gewinnen, nicht wegzustoßen. Und dennoch, wenn jemand definitiv nicht hören will, dann muss die Liebe zur Gemeinde größer sein als die Liebe zu demjenigen, der der Gemeinde schadet durch sein sündiges Verhalten, der als Sauerteig den ganzen Teig durchsäuern würde, wenn er nicht ausgefegt würde. Paulus schreibt in diesem Zusammenhang auch etwas ganz Ernstes an die Korinther, die jemanden eben nicht wegweisen, sondern seine Sünde einfach offen tolerieren in der Gemeinde. Ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich, zwar dem Leib nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn versammelt seid, einen solchen im Namen unseres Herrn Jesus, dem Satan, zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut, dass ihr euch eurer Toleranz rühmt, wahrscheinlich. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Also Christus hat sich seine Braut, seine Gemeinde gereinigt und er möchte sie rein erhalten. Und wenn da Unreinheit ist, wo man sieht, das geht nicht mehr, der geht nicht mehr zurück von dem, dann muss das ausgefegt werden, damit nicht die ganze Gemeinde angesteckt wird, weil sie sieht, das kann man bei uns so halten. Also fange ich auch an, gewisse Dinge zu tun. Wenn offensichtliche Sünde geduldet wird, schadet sie wirklich der ganzen Gemeinde. Wahrscheinlich haben sich die Korinther eben damit gerühmt, dass sie tolerant sind. Diese tolerante Haltung erntet scharfe Zurechtweisung vom Apostel. Aber wieder, das Ziel ist, der letzte Schritt der Kirchenzucht soll nicht die Wegweisung sein, sondern die Wiederaufnahme. Paulus schreibt hier ja, man soll den Mann, der dieses getan hat, aus der Gemeinde stoßen, dem Satan übergeben zum Verderben des Fleisches, damit seine Seele gerettet wird am jüngsten Tag. Es kann sein, dass er umkehrt, später noch. Und dann kommt er zurück, dann muss er wieder aufgenommen werden. Das ist immer noch das Ziel. Und das schreibt er auch den Korinthern in seinem zweiten Brief. Er erwähnt sehr, sehr wahrscheinlich wieder diesen selben Mann, wenn er ihnen schreibt. Wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Dem Betreffenden genügt diese Strafe von den meisten der Gemeinde, so dass ihr im Gegenteil viel mehr vergeben und ermuntern solltet, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Darum ermahne ich euch, zu beschließen, ihm gegenüber Liebe zu üben. Ich denke, Paulus spricht davon, dass der jetzt in Liebe wieder angenommen werden soll. Trotz allem, was er getan hat, wenn er umkehrt, dann muss er wieder aufgenommen werden. Der Herr ist so gnädig, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann wird er uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und das ist weg. Das wird nicht mehr angeschaut. Und das darf auch von der Gemeinde dann nicht mehr angeschaut werden. Natürlich von den Seelsorgern vielleicht in der Begleitung und in der Aufarbeitung einer bestimmten Geschichte sicher, aber die Sünde wird nicht mehr vorgehalten. Der wird wieder aufgenommen. Einige Schlussfolgerungen. Die Kirchenzucht soll nicht nur eine Krisenintervention sein in der Gemeinde, sondern sie soll eigentlich Lebensstil der Gemeinde sein. Was heißt das? Das heißt, es soll eine Haltung in der Gemeinde da sein, es soll so eine Kultur gepflegt und gefördert werden, dass eine Haltung der Bereitschaft da ist, sich korrigieren zu lassen. Diese Kultur muss unbedingt gefördert werden. Und das geht auch an die Adresse der Leitenden, der Hirten und Lehrer natürlich. Sie haben die Aufgabe, eine solche Kultur auch in der Gemeinde zu fördern. Aber nicht nur sie, sondern auch die Mitglieder. Wir sollen eine Haltung entwickeln, eine Haltung der Bereitschaft, sich korrigieren zu lassen. Wir sollen das Bewusstsein entwickeln, es hilft mir, wenn ich korrigiert werde. Es bringt mich weiter. Es macht mich glückseliger, wenn mir Dinge aufgezeigt werden, die mich in meiner Heiligung hindern. Ich soll das willkommen heißen, wenn etwas mir aufgezeigt wird, das mich ja in meiner Heiligung hindern würde. Die Haltung, ich bin allein zu schwach und brauche Hilfe in Form von Korrektur. Diese Haltung hilft mir auch, dann andere in der richtigen Einstellung auf Dinge aufmerksam zu machen. Das muss ich natürlich zuerst bei mir selber auch so pflegen, diese Haltung, dass ich möchte bereit sein, wenn jemand zu mir kommt, mir etwas zeigt, wo ich falsch liege, falsch handle, falsch lebe. Ich muss bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Und erst dann kann ich eigentlich auch andere in der richtigen Haltung korrigieren, aufmerksam machen. Der Autor des Hebräerbriefes fordert uns auf, in Liebe aufeinander Acht zu haben. Hebräer 10, Vers 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Es ist so positiv, oder? Aufeinander aufpassen, Sorge tragen füreinander. Indem wir eben unser Zusammenkommen nicht versäumen, so wie es bei einigen Sitte geworden ist, sondern wir sollen einander ermutigen, wenn wir zusammenkommen. Aufpassen, Acht haben aufeinander. Das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. anderer Stelle schreibt der Autor: Jagt dem Frieden nach, mit allen, zusammen mit allen, gemeinsam mit allen. Und der Heiligung, jagt auch der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, miteinander, achtet miteinander darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Es ist dieses gemeinsame Werk der Kirchenzucht, dieses gemeinsame daran arbeiten und aufeinander aufpassen, in Liebe aufeinander Acht haben, dass nicht jemand am Ende sogar ein Hurer oder ein Gottloser wird, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Passt auf, dass es nicht so weit kommt. Und das hat ja kleine Anfänge. Und da müssen wir schon sorgfältig aufeinander Acht haben. Und dazu müssen wir miteinander unterwegs sein, als Gemeinde, wo klar ist, wer gehört dazu und wer nicht. Kirchenzucht wird ja bloß an denen praktiziert, die eigentlich dazugehören. Wir müssen nicht die Welt unter Kirchenzucht stellen. Und dazu muss klar sein, wer gehört zur Gemeinde. Wer ist da wirklich dabei und wer nicht. Und dazu müssen wir wissen, wo die Gemeinde ist und aus wem sie besteht. Und darum können wir nicht als Solo-Christen existieren. Die Ältesten einer Gemeinde sind von Gott eingesetzt, um solche Prozesse zu überblicken und zu führen. Das Achthaben aufeinander ist Sache der ganzen Gemeinde. Aber die Ältesten, die Leiter der Gemeinde, die dazu eingesetzt sind von Gott, sollen auch von der Gemeinde dazu eingesetzt sein, um solche Prozesse zu überblicken, zu überwachen und zu führen, zu leiten darin. Und deshalb müssen wir alle auch bereit sein, uns ihrer Führung unterzuordnen. Das ist das Gebot Gottes, dass wir uns der Führung der Gemeinde unterordnen. Wenn wir zu keiner Gemeinde gehören, dann können wir uns keiner Führung unterordnen. Das ist nur logisch. Noch ein paar Verse hier zum Schluss, die das bestätigen, dass die Schrift wirklich das sagt. Wir müssen unseren Führern gehorchen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft dafür abgeben werden, damit sie dies mit Freuden und nicht mit Seufzen tun, denn das wäre nicht nützlich für euch. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Und dann 1. Korinther 16 noch. 15 bis 16. Ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst der Heiligen gestellt haben, dass auch ihr euch solchen unterordnet und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Dazu müssen wir einer Gemeinde angehören, müssen Mitglieder einer Gemeinde sein, dass wir das so beachten können. Und dann kommt ganz zum Schluss auch noch eine Ermahnung für die Ältesten. Es hat hier ein paar unter uns, die müssen auch die andere Seite noch hören. Habt Acht auf euch selbst, vielleicht eben auch gegenseitig, und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und hier ist die Betonung, es ist die Gemeinde Gottes. Liebe Hirten, es ist nicht eure Gemeinde, die ihr nach eurem Bild formen müsst. Es ist die Gemeinde Gottes. Sie gehört dem Herrn, nicht euch. Und das fordert Liebe, Respekt und Achtung gegenüber dieser Gemeinde Gottes, weil sie nicht eure Gemeinde ist, nicht euer Produkt, sondern es ist Gottes Schöpfung. Liebe, Respekt und Achtung vor diesem Lieblingsobjekt Gottes, Augapfel Gottes. Die Gemeinde wird im Alten Testament der Augapfel Gottes genannt. Im 1. Petrus 5, Vers 2 und 3: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, also nicht die Machtgelüste hier ausleben, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Dazu gehört eben auch, selber die Bereitschaft haben, sich korrigieren zu lassen, selber auch zu wissen, ich stehe auch unter der Kirchenzucht, unter diesem Prinzip der Kirchenzucht. Soweit meine bescheidenen, kurzen Ausführungen. Es gäbe sicher viel mehr dazu zu sagen. Ich musste das etwas beschränken auf die paar Punkte. Ich hoffe, ich habe euch zeigen können, wie unverzichtbar dieses Mittel Gottes ist. Bitte betet und setzt euch dafür ein, dass in den Gemeinden das auch praktiziert werden kann. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich will dir danken sagen, dass du uns nicht einfach uns selber überlässt. Du hast uns nicht gerettet. Einfach, dass wir mal in die Hölle kommen und jetzt überlässt du uns im so luftleeren Raum, mehr oder weniger. Wir müssen einfach dann schauen, dass wir gut ankommen. Nein, du hast in deiner Liebe und Fürsorge hast du Leiter berufen, du hast uns als Gegenüber einander angestellt und dazu berufen, dass wir miteinander auf dem Weg sind und miteinander aufeinander Acht haben und auch einander mal da und dort ein bisschen reinreden, wenn wir sehen, da ist etwas nicht gut oder da ist Sünde im Leben von jemandem, dass wir einander dürfen so helfen. Er gibt uns den Mut, dass wir auch bereit sind, Sachen anzusprechen. Gib uns nicht nur den Mut, sondern auch die Liebe, dass wir es in der richtigen Art und Weise mögen ansprechen, in der richtigen Motivation und Haltung können ansprechen. Gib uns die Liebe zu unseren Nächsten, dass sie uns so wichtig sind, dass wir sie nicht einfach sündigen lassen und ins Verderben gehen lassen. Herr, schenk du, dass da Mittel, die du uns gegeben hast, die wunderbare Gabe von der Kirchenzucht, dass uns da bewusst wird, dass wir da brauchen und dass wir bereit werden, wieder mehr gehorsam sein deinem Wort in diesem Punkt. Amen.